Ja, ich darf euch heute die Einführung geben in die neue Predigtserie über Hesekiel, einige Punkte, einige Predigten, 6 Stück insgesamt aus dem Buch Hesekiel. Deswegen möchte ich heute auch ein bisschen eine Einleitung machen in meinem ersten Teil, eine zeitliche, historische Einordnung vom Hesekiel-Buch und dann auch zur Person vom Hesekiel ein paar Worte sagen und einen kurzen Überblick geben über das Hesekiel-Buch an sich. Hesekiel im ersten Vers seines Buches stellt sich vor und gibt auch Hinweise zur zeitlichen Einordnung. Dort lesen wir: Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffnete sich der Himmel und ich sah Gotteserscheinungen. Am 5. des Monats, das ist das 5. Jahr nach der Wegführung des Königs Jojachin, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester im Land der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Was erfahren wir in diesem Vers? Wir erfahren, Hesekiel ist unter den Deportierten, die nach Babylon weggeführt wurden, zur Zeit oder mit der Wegführung von dem König Jojachin. Die zeitliche historische Einordnung ist die: Die letzten 3 Könige im Südreich Israels, also in Judäa, waren Jojakim, Jojachin und Zedekia. Alle 3 waren Könige, die Böses taten, nicht das, was im Sinne Gottes gewesen wäre. So steht es bei allen 3. Der König Jojakim wurde eigentlich von den Ägyptern eingesetzt. Die Zeit spielt so um das Jahr 600 vor Christus, und das war die Zeit, in der die Vorherrschaft Ägyptens durch Babylonien abgelöst wurde. Also die Herrschaft in dem nahöstlichen Bereich wurde von dem babylonischen Reich unter Nebukadnezar übernommen. Und im 3. Jahr seiner Regierungszeit bricht Jojakim die Verbindung mit Nebukadnezar. Er erhebt sich. Daraufhin übernimmt Nebukadnezar die Kontrolle über Jerusalem, und es werden einige aus dem königlichen Geschlecht und von den Vornehmen damals schon so um das Jahr 605 vor Christus nach Babylon deportiert. Darunter ist auch der Daniel, den wir kennen aus dem Daniel-Buch mit seinen 3 Freunden. Also die wurden schon in dieser ersten kleinen Wegführung nach Babylon deportiert. Dann nach dem Tod von Jojakim hat der Nebukadnezar Jerusalem belagern lassen. Der Nachfolger von Jojakim war sein Sohn Jojachin. Und der hat dann nur 3 Monate regiert in der Zeit 598, 597 vor Christus. Und mit dieser Belagerung wurden Jerusalem eingenommen und dann sehr, sehr viele von den Bewohnern Jerusalems nach Babylon deportiert und dabei auch der Hesekiel, wie wir vorhin gelesen haben. Und dann wurde für den Jojachin, der dann nach Babylon mit deportiert wurde und abgesetzt wurde, hat der Nebukadnezar den Onkel eingesetzt und den Namen Zedekia gegeben. Und unter dem hat Nebukadnezar dann da hat sich der Zedekia praktisch erhoben gegen Nebukadnezar, und der Nebukadnezar ist dann nochmal nach Jerusalem gezogen und hat es belagert, 2 Jahre lang, und dann eingenommen. Und in diesem Zug wurde Jerusalem mitsamt dem Tempel zerstört. Und bis auf einen ganz kleinen Rest wurden alle vollends nach Babylon deportiert. Das zum Historischen. Der Hesekiel befindet sich an dem Fluss oder Kanal Kebar. Das war ein Kanal zwischen Tigris und dem Euphrat. Und da gab es wohl eine Siedlung von so weggeführten Juden. Weiter stellt sich der Hesekiel vor als Sohn von Busi, Priester. Und im ersten Vers haben wir gelesen, im 30. Jahr. Das ist jetzt nicht explizit, aber die Ausleger sagen eigentlich, dieses 30. Jahr ist das Alter von Hesekiel. Also Hesekiel war zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt, und die Deportation von Jerusalem nach Babylon war 5 Jahre vorher. Also ist der Hesekiel mit 25 Jahren nach Babylonien deportiert worden. Und wenn man die zwei Sachen jetzt zusammenbringt, Sohn des Busi und Priester, dann heißt es, mit 25 Jahren wäre eigentlich der Hesekiel in das Priesteramt, in die Ausbildung des Priesteramts eingetreten, und dann im 30. Jahr, in dem jetzt dieser Vers geschrieben wird, im 30. Jahr wäre er als Priester im Tempel eingeführt worden. Das ist übrigens interessant. Ihr wisst ja, ich bin seit einem guten Jahr, fast 1,5 Jahre jetzt, im aktiven, in der passiven Altersteilzeit, darf also den Ruhestand schon ein Stück weit genießen. Da habe ich mal in der Bibel geschaut, sagt die Bibel eigentlich irgendwas, dass irgendjemand in den Ruhestand gehen soll? Und genau die Priester sind's, ja, Priester und Leviten. Da gibt's die Regel, mit 25 steigen sie ein in ihre Ausbildung, mit 30 Jahren werden sie eingesetzt und mit 50 gehen sie in Rente. Interessant, habe ich zumindest interessant gefunden. Sonst wird es nirgends erwähnt für keine anderen Berufsgruppen. Ja, interessant ist auch noch, in welchem Alter hat Jesus, unser hoher Priester, seine öffentliche Wirkung angefangen? Mit 30 Jahren. In dem Alter, in dem die Priester in den Priesterdienst im Tempel eingeführt wurden. Auch eine schöne Parallele. Der grobe Aufbau vom Buch, Hesekiel-Buch, ist der folgende. Das Bibelbuch hat 48 Kapitel. In den ersten 3 Kapiteln, und das sind dann auch unsere ersten 2 Vorträge innerhalb von diesem Rahmen, geht es um die Berufung und Vision, Berufung von Hesekiel und die Vision von der Herrlichkeit Gottes. Dann in den Kapiteln 4 bis 24 geht es ums Gericht über Juda und Jerusalem. Im Kapitel 25 bis 32 geht es ums Gericht über andere Nationen, also nicht Israel, nicht Judäa. Dann in Kapitel 25 bis 32, das habe ich gerade gesagt, in Kapitel 33 ist so ein Wendepunkt. Da erfährt der Hesekiel von diesem Ereignis in dem Jahr 526 vor Christus, als Jerusalem gefallen ist und zerstört wurde, inklusive dem Tempel. Das ist so ein Wendepunkt. Und dann geht es weiter, Kapitel 34 bis 39, Hoffnung, Erneuerung und der Hinweis auf diesen guten Hirten, unseren Herrn Jesus Christus. Und dann die letzten Kapitel, eine Vision von einem neuen Tempel und einer erneuten Ordnung. Und da seht ihr, also die ersten zwei Vorträge fallen in den ersten Bereich, Kapitel 1 bis 3. Dann die dritte und vierte Vortrag fällt in den Bereich Gericht über Juda und Jerusalem und Ruf zur Umkehr. Und dann die letzten beiden fallen in die Hoffnung, Erneuerung und neuer Hirte Bereich. Soweit, was ich zum Einstieg sagen wollte. Bevor wir den Text lesen, in Kapitel 1 nach diesem Vers hat der Hesekiel eine Vision bekommen von dem sogenannten Thronwagen Gottes. Ein recht kompliziertes Bild. Aber am Ende von dem ersten Kapitel sagt der Hesekiel, diese Vision von diesem Thronwagen Gottes bedeutet nichts anderes wie die Herrlichkeit Gottes, die er da drin sieht. Und das ist dann wieder eine Verbindung zum Tempel. Als der Salomo den Tempel fertiggestellt hatte, kann man lesen im 1. Könige, am Ende von dieser Einweihung ist die Herrlichkeit Gottes in den Tempel eingezogen und hat dort Wohnung bezogen. Und in Israel war die Meinung, war die Auffassung so, dass man der Herrlichkeit Gottes nur im Tempel begegnen kann. Und jetzt die Erfahrung vom Hesekiel, die praktisch grundlegend ist für das ganze Buch. Der Hesekiel erfährt in diesem ersten Kapitel, die Herrlichkeit Gottes ist nicht an den Ort des Tempels gebunden, sondern begegnet mir genauso in der Wegführung, in der Zerstreuung, in der Verbannung nach Babel oder Babylon. Das war für ihn eine ganz neue Sicht und deswegen fällt er auch nieder, was wir jetzt hier lesen in unserem Text. Ich lese Hesekiel 1, Vers 28b bis Kapitel 3, Vers 3. Das war das Aussehen, also von diesem Thronwagen, des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Angesicht nieder und ich hörte die Stimme eines Redenden. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete, und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Söhnen Israel, zu den empörerischen Nationen, die sich gegen mich empört haben. Sie und ihre Väter haben mit mir gebrochen bis auf diesen Tag. Zu den Söhnen mit frechem Gesicht und hartem Herzen, zu ihnen sende ich dich. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr. Und sie mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte gewesen ist. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich nicht vor ihren Worten, wenn auch Dornen dich umgeben und du auf Skorpionen sitzt. Vor ihren Worten fürchte dich nicht und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen, denn widerspenstig sind sie. Und du, Menschensohn, höre, was ich zu dir rede. Sei nicht widerspenstig wie das widerspenstige Haus. Öffne deinen Mund und iss, was ich dir gebe. Und ich sah, und siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt, und siehe, in ihr befand sich eine Buchrolle. und er breitete sie vor mir aus und sie war auf der Vorder- und Rückseite beschrieben. Und es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzen und Wehgeschrei. Und er sprach zu mir, Menschensohn, was du findest, iss diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Und ich öffnete meinen Mund und er gab mir diese Rolle zu essen. Und er sprach zu mir, Menschensohn, deinem Bauch gib zu essen, deinen Leib fülle mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Und ich aß sie und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Soweit der Text. Der Hesekiel fiel auf sein Angesicht, als er die Herrlichkeit des Herrn erkannte und verstanden hat, dass die Herrlichkeit des Herrn auch in Babylon gegenwärtig ist. Der Geist Gottes erfüllt ihn und stellt ihn auf seine Füße. Der Geist Gottes nimmt ihn aus dieser Anbetungsphase heraus und bringt ihn in Bewegung. Der Geist Gottes weiß die Zeit der Anbetung und der Geist Gottes weiß um die Zeit der Bewegung. Heute ist Pfingsten. Hier steht, dass der Geist Gottes auf den Hesekiel kam. Wir haben vorher gelesen, Hesekiel war aus dem Priestergeschlecht. Das heißt, er war nicht fern von Gott. Das Göttliche war ihm vertraut. Und das heißt, er hatte keine bleibende Erfüllung mit dem Geist Gottes. Anders bei uns, zum Glück. Beim Hesekiel lesen wir immer wieder, dass der Geist Gottes in ihn hineinkam. Und so war es im Alten Testament eigentlich durchgehend, dass Menschen den Geist Gottes bekamen für ganz bestimmte Aufgaben, immer nur temporär. Für uns gilt, dass seit Pfingsten damals der Heilige Geist auf jeden bleibend kommt, der an Christus Jesus glaubt. In Epheser 1, Vers 13 lesen wir, in ihm, also in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also unmittelbar, wenn ein Mensch zu Jesus Christus Ja sagt, erfolgt die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und damit auch die Erfüllung. Und der Heilige Geist bleibt dann in ihm oder in ihr, wie Johannes in Johannes 14, Vers 16 und 17 sagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, das ist der Heilige Geist, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also das ist mir sehr wichtig, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt, bleibend wohnt. Für mich persönlich auch zurzeit sehr, sehr wichtig in meinem täglichen Gebet, rufe ich das wirklich hinaus in meine Zweifel. Es ist so, ich bin Kind Gottes. Der Heilige Geist erfüllt mich. Ich bin von Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt. Ich bin sein Kind, beziehungsweise in ihm Kind Gottes, ist besser ausgedrückt. Was für ein Vorrecht, was für eine Auszeichnung, Kind Gottes zu sein. Der Hesekiel ist zum Haus Israel gesandt. Wir sind in alle Welt gesandt. Missionsbefehl, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, nicht nur zum Haus Israel, also, sondern wir sind Botschafter an Christi Stadt, wie es der Paulus mal ausdrückt. Mögen Sie hören oder es lassen, was für ein krasser Ausspruch. Das Wort einfach weitergeben, mit dem Ziel, dass unser Umfeld erkennt, wenigstens, sage ich mal in Klammer, wenigstens erkennt, hier ist ein Nachfolger Jesu in ihrer Mitte gewesen. Also lassen wir uns von dem treiben, Zeugnis zu geben, ob sie es hören oder lassen. Das Zeugnis ist das Entscheidende. Und dann ist die Arbeit Gottes, was daraus wird. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir auf Ablehnung, im schlimmsten Fall sogar auf Hass oder Verfolgung treffen. In Johannes 15, Vers 18 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Das dürfen wir immer auch im Hinterkopf behalten, wenn wir an unsere Predigtreihe denken, bei Jesus willkommen. Wir dürfen diese Willkommenskultur leben, aber es ist nicht unsere Verantwortung, ob sie es hören oder lassen. Zum Glück. Wir sind beauftragt, den Samen zu streuen, wie bei dem Gleichnis vom Sämann. Aber auf welchen Boden das Wort, die Saat fällt, ist in der Verantwortung von Jesus Christus. Aber wir müssen drum ringen, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes weitergeben. Der Paulus sagt bei der Verabschiedung von seiner Gemeinde in Ephesus zu den Ältesten der Gemeinde in Ephesus in der Apostelgeschichte 20: Deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von dem Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das macht mir wieder die Gemeinschaft so wichtig. Von uns, zumindest von uns Laien, ist keiner in der Lage, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Aber wenn wir gemeinsam das Wort verkündigen in unserer Gemeinschaft, dann gelingt's, weil dem einen ist der Blick auf das eine gegeben und dem anderen der Blick auf das andere. Und so entsteht das Vollbild. Und jetzt kriegt der Hesekiel das Buch zum Essen. Muss ich ein Buch essen, um für meinen Dienst als Christ befähigt zu werden? Zum Glück ist das nicht die ständige Erwähnung in unserer Bibel. Es gibt genau eine weitere Stelle in der Bibel, wo sowas wieder erwähnt wird. Das ist in der Johannes-Offenbarung, als der Johannes das Buch essen muss oder soll, das ihm Christus geöffnet hat. Also es ist nur was in einer ganz, ganz, ganz speziellen Weise. Aber von daher kommt unser Thema, hat der Christusbund das Thema abgeleitet, das Wort, Gottes Wort essen und weitergeben. Ich weiß nicht, was euch da im Kopf rumgeht, wenn ihr das hört, Gottes Wort essen. Es ist ja so, ich habe vorhin erwähnt, Christus lebt ja in uns. Und er ist das Leben, das Christus in uns gezeugt hat. Das soll wachsen. Und das alte Leben soll abnehmen. Und die Nahrung für den Wachstum des neuen Menschen ist nichts anderes wie das Wort Gottes. In diesem Sinne essen wir das Wort Gottes und ist es notwendig, dass wir das Wort Gottes essen, regelmäßig, intensiv, sodass es mit uns eins wird, dass das Wort Gottes in uns hineindringt und unsere ganze Existenz durchströmt. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, wenn wir ans Essen denken, haben wir noch Hunger? Haben wir Hunger nach dem Wort Gottes? Oder ist alles nur Routine, wie man oft auch einfach Mittagessen, weil Mittagessenszeit ist? Beschränke ich mich auf meine Lieblingsspeisen, Lieblingsessen? Der Hartmut hat vorhin die Frage in den Raum geworfen mit dem Hesekiel-Buch. Hätte ich mir das ausgesucht, diesen Text wahrscheinlich nicht, hätte man lieber den Römerbrief rausgesucht. Also, mit was beschäftige ich mich? Beschränke ich mich auf das, was ich mag und meide, was ich nicht mag? Und was mache ich mit Speisen, die mir fremd sind, wenn jemand eine Sicht auf eine Bibel hat, die gar nicht meine ist? Wie gehe ich damit um? Probiere ich es zu verstehen, auszuprobieren? Ein guter Weg, Gottes Wort zu essen, ist, Gottes Wort auswendig zu lernen. Leider bin ich da sehr schwach drin. Ich habe das mal erzählt, ich habe es gemacht, ich habe den Kolosserbrief auswendig gelernt und leider, ich habe fast alles vergessen. Ich würde ihn nicht mehr hinkriegen. Ich muss, wenn ich was auswendig lerne, ständig wiederholen. Sonst bleibt es bei mir nicht, leider. Also Gottes Wort auswendig lernen, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, ist was, was mich sehr mit dem Wort Gottes verbindet und dann auch oft bewegt in meinem Alltag. Wenn wir ans Weitergeben des Wortes Gottes denken, dürfen wir nicht nur das im Blick haben, dass wir ungläubigen Menschen das Wort Gottes bringen. Es ist genauso unser Auftrag, das Wort Gottes untereinander zur Lehre und zur Ermahnung weiterzugeben. Kolosser 3, Vers 16 sagt: Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, also in mir, in dir, oder man kann auch übersetzen, unter euch. Beides sind sehr wichtige Aspekte. Und dann geht's weiter, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das heißt, ich soll gucken, dass das Wort Gottes reichlich in mir ist, mich bestimmt, und andererseits soll ich das Wort Gottes auch reichlich unter die Gemeinde bringen, miteinander, das, was ich vorhin gesagt habe. Miteinander entsteht das Gesamtbild. Ich habe noch ein paar Verse rausgesucht über die Wirkung des Wortes Gottes zum Schluss. Das Wort Gottes weist auf Christus hin. Das haben wir erst vor kurzem gehört bei den Emmaus-Jüngern. Dort legte Jesus mit den Schriften aus vor den Emmaus-Jüngern, dass er der Christus ist. Das Wort Gottes schafft und erhält neues Leben. Können wir im ersten Petrusbrief nachlesen. Es überführt und richtet unser Inneres. Hebräerbrief. Es reinigt, heiligt und ist Wahrheit. Johannesevangelium. Es tröstet und stärkt. Psalm 119. Psalm 119 lesen wir sehr viel über das Wort Gottes. Es gibt Orientierung und bewahrt vor Sünde. Auch wieder Psalm 119. Es wirkt Glauben und Wachstum im Glauben. Römerbrief. Und es gibt viele Stellen zur Heilsgewissheit. Römer 8, Vers 1 zum Beispiel. Was für ein Vorrecht, dass wir uns mit dem Wort Gottes so beschäftigen dürfen. Egal, wann uns danach ist, wir haben keine Einschränkungen. Wie viele Menschen gibt's, die sich danach sehnen, im Wort Gottes lesen zu dürfen? Man kann lesen, bei Open Doors zum Beispiel, dass es Regionen in der Welt gibt, die eine Bibel für ein ganzes Dorf haben. Die haben Hunger nach dem Wort Gottes. Ich bete. Danke, Herr Jesus, dass du in uns lebst, dass du dieses neue, ewige, göttliche, unauflösliche Leben in uns gezeugt hast. Und jetzt sorg du dafür, dass dieses Leben unsere ganze Existenz durchströmt, unseren Alltag bestimmt, unser Denken, unser Fühlen, unsere Fantasie, unsere Sehnsüchte, unser Reden und Schweigen, unser Tun und Lassen. Wir erheben unsere Augen zu dir empor und bitten dich, dass du uns prägst, dass du durch uns durchstrahlst, dass dein Wille geschieht, in uns, durch uns, mit uns. Amen. Wir singen gemeinsam.
Sende dein Wort, dein Lichtstrahle auf. Haben wir noch Hunger auf dieses Wort Gottes und mit was ernähren wir diesen neuen Menschen, dieses neue Leben, das Christus in uns geschenkt hat und vorbereitet hat? Vielen Dank, Werner, für deine Worte. Danke, was du uns weitergeben durftest. Sabine, ich danke dir für die Lieder, die du rausgesucht hast und die Begleitung. Danke für die gute Auswahl. Hat, denke ich, sehr gut zu diesem Thema und auch zu diesem Tag gepasst. Ich danke euch von der Technik, Markus und Markus heute. Vielen Dank, dass ihr uns unterstützt habt. Der Werner wird uns jetzt noch den Segen zusprechen und danach singen wir noch ein Lied. Da wird das Opfer eingesammelt. Ich wünsche euch Gottes Segen und Gott befohlen, eine gute Woche.
Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen.